SR Info. Bilanz am Abend.
Heute mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Mehr Diebstähle, mehr Gewalttaten. Heute wurde die polizeiliche Kriminalstatistik 2023 vorgestellt. Gleich unser Thema. Außerdem, Klimaschutz ist vor Gericht einklagbar. Das hat heute der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg geurteilt. Könnte ein Präzedenzfall werden. Und die saarländische Bevölkerung schrumpft. Die Bertelsmann-Stiftung hat eine neue Prognose für 2040 vorgelegt. In Deutschland wurden 2023 so viele Straftaten registriert wie seit 2016 nicht mehr. Das ist die zentrale Erkenntnis aus der polizeilichen Kriminalstatistik, die heute Innenministerin Faeser und BKA-Chef Münch vorgestellt haben. Dabei gab es überproportional viele ausländische Tatverdächtige. Isabel Lerch mit Zahlen und Reaktionen.
Für Bundesinnenministerin Faeser sind vor allem drei Trends in der neuen polizeilichen Kriminalstatistik bedeutsam. Eine gestiegene Gewaltkriminalität, mehr Straftaten von Kindern und Jugendlichen und eine Zunahme der Ausländerkriminalität. Vor allem die Gewaltkriminalität, die um 8,6% gestiegen ist, ist aus Sicht der SPD-Politikerin überhaupt nicht hinnehmbar.
Ich will es sehr deutlich sagen, es gibt niemals eine Rechtfertigung für Gewalt. Hier gilt für mich ohne Wenn und Aber null Toleranz. Null Toleranz bedeutet konsequentes Durchgreifen der Polizei und null Toleranz bedeutet schnelle Verfahren, konsequente Verurteilung und spürbare Strafen.
Täter müssten die Konsequenz ihres Handelns möglichst schnell spüren, sagt die Innenministerin. Zugleich betont Faeser, man muss die Prävention stärken.
Wir müssen bei den sozialen Ursachen ansetzen, die sich hinter Kriminalität und Gewalt verbergen. Dazu gehören fehlende Schulabschlüsse und Perspektivlosigkeit. Dazu gehört Kinderarmut. Das bedeutet auch, gute Sozial- und Bildungspolitik ist die wirkungsvollste Prävention.
Die Kriminalitätsstatistik werfe auch ein Schlaglicht auf die tiefgreifenden Auswirkungen der Corona-Pandemie, sagt Faeser. Verglichen mit dem Jahr 2019 wurden 43% mehr tatverdächtige Kinder und Jugendliche registriert.
Wir sehen eine deutlich gestiegene Jugendkriminalität, auch durch schwerwiegende psychische Folgen der Pandemie. Gerade für Jüngere bedeutet die Einschränkung enorme Belastungen. Keine Schule, kein Sport, kein Alltag mit Freunden. Auch deshalb ist es richtig und notwendig, jetzt aus der Pandemie weitere Lehren zu ziehen.
Auch über die Zunahme der Ausländerkriminalität müsse man deutlich reden, so die Innenministerin. Zitat, ohne Scheu und ohne Ressentiments. Bei Gewaltdelikten habe die Polizei 14,5% mehr nicht-deutsche Tatverdächtige registriert als im Vorjahr, sagt Faeser. Für BKA-Präsident Münch sei wichtig, grundsätzlich gäbe es bestimmte Faktoren, die das Risiko für eine Straftat erhöhen, bei Menschen mit und ohne deutschen Pass.
Und dazu gehören zum Beispiel das Thema Bildung, Bildungsniveau, wirtschaftliche Unsicherheit oder auch Gewalterfahrung.
Die CDU-CSU zeigte sich besorgt über die neuen Zahlen, insbesondere über den Anstieg der Ausländerkriminalität.
Das sind alarmierende Zahlen und wir werden im Rahmen einer Aktuellen Stunde in dieser Woche die Bundesregierung auffordern, Lösungswege aufzuzeigen, wie wir denn mit dieser sehr hohen Kriminalität in Deutschland umgehen.
Sagt der Vorsitzende der CDU Merz. Für den Vorsitzenden der CSU-Landesgruppe Dobrindt ist klar, illegale Migration sei auch ein Treiber von Kriminalität in Deutschland. Das müsse offen diskutiert werden.
Und es darf nicht der fatale Fehler gemacht werden, hier wieder andere Ursachen dafür zu benennen, als die, die die Statistik eindeutig auch belegt.
Innenministerin Faeser zieht aus diesen Zahlen einen klaren Schluss. Sie möchte ausländische Straftäter schnell und konsequent abschieben und alle anderen besser integrieren.
Auch im Saarland ist die Zahl der registrierten Straftaten im letzten Jahr gestiegen. Hier allerdings nur verhältnismäßig leicht um knapp 6%. Das geht aus der Statistik hervor, die Innenminister Joost heute fürs Saarland vorgestellt hat. Insgesamt wurden demnach 2023 gut 72.000 Delikte aktenkundig. Das sind rund 4.000 mehr als im Jahr davor. Aus der Landespolitikredaktion berichtet Aaron Klein.
Mit dem Anstieg der registrierten Straftaten setzt sich laut Innenminister Joost ein Trend fort, auch wenn die Zahlen, anders als im Bund, noch leicht unter dem Vor-Corona-Niveau liegen. Die Fallzahlen steigen laut der Statistik in fast allen Bereichen. Mehr Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, mehr häusliche Gewalt, mehr Jugendkriminalität, mehr Diebstähle. Zurückgegangen ist dagegen die Zahl der Wohnungseinbrüche und der Fälle von Wirtschaftskriminalität. Von den insgesamt über 30.000 ermittelten Tatverdächtigen sind knapp über 40% Menschen ohne deutschen Pass. Die meisten davon aus Syrien, Rumänien und Frankreich. Die Aufklärungsquote der Polizei liegt insgesamt bei über 60%. Laut Innenminister Joost auch im Bundesvergleich ein so wörtlich herausragend guter Wert. Die Polizei, die eine sehr gute Arbeit leiste, soll außerdem mittelfristig mehrere hundert neue Kollegen bekommen. Im Bereich Straftaten gegen ältere Menschen, wie zum Beispiel Enkeltrickfälle, gab es zwar mehr Fälle, aber auch mehr Fälle ohne Erfolg. Laut Joost ein Zeichen, dass die entsprechende Aufklärungskampagne Wirkung zeigt.
Zur gestiegenen Zahl an Straftaten 2023 und insbesondere zur gestiegenen Zahl an nicht-deutschen Tatverdächtigen. Jetzt der Kommentar von Jan-Frederik Willems aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
Die polizeiliche Kriminalstatistik war noch nicht mal offiziell veröffentlicht. Da war für viele schon klar, die Ausländerkriminalität explodiert und gefährdet Leib und Leben der Deutschen, so der Tenor vieler Medien. Aber diese Statistik ist keine 5-Minuten-Terrine, die zack, zack klare Ergebnisse und klare Handlungsanweisungen mitbringt. Denn es gibt eine Reihe von Fallstricken, die beachtet werden sollten, bevor ein Urteil gefällt wird. Fallstrick 1. Nicht jeder ausländische Tatverdächtige ist auch ein Täter. Bis ein Urteil gesprochen wurde, gilt also die Unschuldsvermutung. Und bei den aktuellen Zahlen geht es vor allem um Verdächtige. Fallstrick 2. Die Zahl der Tatverdächtigen ohne deutschen Pass ist deutlich gestiegen. Es gibt aber auch mehr Ausländer in Deutschland. Es ist nur folgerichtig, dass, wenn ihr Anteil an der Bevölkerung wächst, auch ihr Anteil an den Straftätern wächst. Fallstrick 3. Nichtdeutsche sind überproportional in den Kriminalitätsstatistiken vertreten. Das ist ein Fakt. Sie sind aber eben nicht nur Ausländer, sondern vielleicht selbst Opfer von Gewalt in ihrer Heimat oder auf der Flucht gewesen. Teils traumatisiert. Und oft Männer. Denn auch das ist ein Fakt. Knapp 3/4 der Tatverdächtigen aus der Kriminalitätsstatistik sind Männer. Stattdessen wird aber lieber auf die diffuse Gruppe der Fremden gezeigt. Das ist unsauber. Was macht man also mit dieser Kriminalitätsstatistik? Ernst nehmen, das ist klar. Sie gibt Anlass zur Sorge. Allerdings sollte man seriös bleiben und ein so komplexes gesellschaftliches Phänomen wie Kriminalität nicht mit der einzeiligen Antwort, die Ausländer waren's, abspeisen.
Die Meinung von Jan-Frederik Willems aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Er wackelt. Der seit Jahrzehnten hoch umkämpfte, berühmte Paragraph 218. Eine von der Ampelkoalition eingesetzte Kommission mit Fachleuten aus der Justiz, Medizin und Ethik empfiehlt eine Liberalisierung des Abtreibungsrechts. Das geht aus ihrem Abschlussbericht hervor, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Die Kommission schlägt vor, dass bis zur 12. Schwangerschaftswoche Abtreibungen grundsätzlich erlaubt werden sollten. Allerdings wollten die Mitglieder das eigentlich erst in einer Woche öffentlich machen. Barbara Kostolnik.
Viel wollen Sie noch nicht sagen in der Ampel.
Ich kenne den Bericht nicht, deswegen kann ich Ihnen dazu nichts Näheres sagen.
Heißt es beispielsweise aus der FDP von Fraktionschef Christian Dürr. Und auch die Grünen halten sich bei der Kommentierung sehr zurück.
Wir warten jetzt auf die Vorstellung des Kommissionsberichtes am 15.04.
Britta Hasselmann, Fraktionschefin der Grünen, konnte sich jedoch nicht verkneifen, das vorzeitige Durchstechen des Berichts zu verurteilen.
Ich finde es sehr bedauerlich, dass bevor die Expertinnen und Experten der Kommission die Gelegenheit haben, ihre Ergebnisse vorzustellen, dieser Berichtsentwurf jetzt der Öffentlichkeit vorliegt.
Der Entwurf liegt auch dem Hauptstadtstudio vor. Die wichtigsten Punkte: Empfehlungen zur Abtreibungsfrage, zur Liberalisierung von Eizellspende und nicht kommerzieller Leihmutterschaft. Alles Fragen, die gesellschaftlich heikle und relevante Punkte ansprechen. Punkte mit großem Konfliktpotenzial. So sieht es auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt.
Was die Ampel damit vorbereitet, ist eine weitere Polarisierung unserer Gesellschaft. Hier wird ein Kompromiss, der schwer errungen worden ist, vor 30 Jahren jetzt in Frage gestellt.
Strategisch versierter Politiker, der er ist, nutzt Dobrindt zugleich das Thema, um eine Warnung und eine Bitte auszusprechen.
Ich kann die Ampel nur davor warnen und gleichzeitig bitten, diesen fatalen Weg nicht zu gehen. mit einem Schleifen, mit einem Infragestellen von 218 wird es zu einem weiteren gesellschaftlichen Großkonflikt führen.
In der Abtreibungsfrage legen die Experten der Bundesregierung nahe, die grundsätzliche Rechtswidrigkeit von Abbrüchen in den ersten 12 Schwangerschaftswochen zu überdenken. Bislang sind Schwangerschaftsabbrüche grundsätzlich zwar nicht legal, aber in den ersten 12 Wochen bleibt der Abbruch straffrei, wenn vorher eine Beratung erfolgt ist. Eine Frau darf immer straffrei abtreiben, wenn ein medizinischer Grund vorliegt oder die Frau vergewaltigt wurde. Anders als sein Kollege von der CSU ist CDU-Chef Friedrich Merz in der Debatte um eine mögliche Neuregelung des Paragraphen 218 etwas weniger lautstark unterwegs.
Ich habe die Hoffnung, dass der Bundeskanzler die Kraft besitzt, die Koalition davon abzubringen, einen weiteren gesellschaftspolitischen Großkonflikt in dieses Land hineinzutragen.
Auf die Frage, ob die Union vor das Bundesverfassungsgericht ziehen würde, wenn die Ampelkoalition die Abtreibungsgesetzgebung ändern sollte, klang Merz sogar deutlich vorsichtiger als zuletzt in Verfassungsfragen. Man müsse sich erst das Ergebnis anschauen.
Wir werden zunächst einmal in der Sache argumentieren und nicht gleich auch wieder den Weg nach Karlsruhe androhen.
Am kommenden Montag soll die 18-köpfige Kommission den Entwurf vorstellen und zu den Ergebnissen Stellung nehmen.
Das Bundesverfassungsgericht kann sich die Aufteilung der Elternrechte auf 3 Elternteile vorstellen: rechtliche und leibliche Eltern. Das haben die Richter heute in Karlsruhe entschieden. Bislang sehen die gesetzlichen Regeln immer nur 2 Elternteile vor. Der erste Senat des Verfassungsgerichts hat nun erläutert, eine Ausweitung auf 3 Personen sei mit dem Grundgesetz und auch mit dem Kindeswohl vereinbar. Zugleich stellte das Verfassungsgericht klar, dass der Gesetzgeber auch bei der Beschränkung auf 2 Elternteile bleiben kann. Dann müssten allerdings die Rechte von leiblichen Vätern gestärkt werden. Reaktionen auf das Urteil von Georg Schwarte.
Bundesjustizminister Buschmann nennt das Karlsruher Urteil zum Elternrecht Rückenwind für die Reformpläne der Ampelkoalition. Das Bundesverfassungsgericht hatte zuvor die Rechte leiblicher Väter gestärkt und dem Gesetzgeber außerdem die Möglichkeit eingeräumt, dass Kinder künftig mehr als nur 2 rechtlich verantwortliche Elternteile haben können. Justizminister Buschmann stellte in Berlin allerdings klar, dass die Bundesregierung in ihrem Gesetzentwurf von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch machen werde.
Wir wollen eine ehrgeizige Reform des Abstammungsrechts durchführen, wir wollen aber keine Revolution machen. Insofern wollen wir bei dem Prinzip bleiben, das auch unser Eckpunktepapier zum Abstammungsrecht vorsieht, nämlich dass das Prinzip der 2-Elternschaft weiter gilt. Darüber besteht in der Koalition auch Einvernehmen.
In Karlsruhe hatte ein leiblicher Vater geklagt, dem die Möglichkeit verwehrt war, die rechtliche Vaterschaft zu beantragen. Das aber hat das höchste Gericht jetzt als verfassungswidrig eingestuft und den Gesetzgeber aufgefordert, leiblichen Vätern, insbesondere in rechtlichen Streitfällen, zumindest die Chance zu geben, auch die rechtliche Vaterschaft zu beantragen. Das Verfassungsgericht hat den Gesetzgeber heute verpflichtet, bis spätestens Juni 2025 die Regelungen anzupassen. Bundesjustizminister Buschmann kündigte heute die neuen Gesetzentwürfe bereits für das erste Halbjahr dieses Jahres an.
Nicaragua wirft Deutschland Beihilfe zum Völkermord im Gazastreifen vor. Was die Bundesregierung heute vor Gericht in Den Haag dazu gesagt hat, ist gleich unser Thema. Jetzt erstmal die Nachrichten des Tages in aller Kürze von Stefan Eising.
Die Krankenkasse DAK Gesundheit rechnet spätestens im kommenden Jahr mit höheren Beiträgen in der gesetzlichen Pflegeversicherung. Das geht aus ihrem aktuellen Pflegereport hervor, der in Berlin vorgestellt wurde. Der DAK-Vorstandsvorsitzende Storm sagte, die Lage in der gesetzlichen Pflegeversicherung sei dramatisch. Die Pflege gerate an ihr Limit. Sie müsse mit steigenden Kosten, mehr Pflegebedürftigen und abnehmenden Personalressourcen zurechtkommen. Wie Storm weiter erklärte, wird sich die Lage weiter zuspitzen, wenn die Generation der Babyboomer in den kommenden Jahren in Rente geht. Rund 3 Millionen Menschen in Deutschland haben noch nie das Internet genutzt. Das hat das Statistische Bundesamt mitgeteilt. Am größten war ihr Anteil mit rund 15% in der Gruppe der 65- bis 74-Jährigen. Das Bundesamt weist darauf hin, dass es für diese Menschen zunehmend schwieriger werde, den Alltag zu bewältigen. Viele Dienstleistungen würden größtenteils nur noch über das Netz angeboten, etwa Terminvereinbarungen oder Ticketbuchungen. Der unter Korruptionsverdacht stehende leitende Mitarbeiter des Namborner Bauamtes scheidet Ende des Monats aus der Behörde aus. Bürgermeister Hilpisch hat dem SR bestätigt, dass beide Seiten einen Auflösungsvertrag unterschrieben haben. Demnach endet das Beschäftigungsverhältnis des Bautechnikers zum 30. April. Laut Hilpisch bekommt der Mann keine Abfindung. Der Auflösungsvertrag sei auf Initiative des Mitarbeiters zustande gekommen. Zur Begründung habe dieser lediglich auf die jüngsten Ereignisse verwiesen. Gegen den Bauamtsmitarbeiter wird wegen des Verdachts der Vorteilsannahme ermittelt. Er soll über seine Privatfirma Aufträge zum Glasfaserausbau vergeben haben, für deren Überwachung er zugleich im Bauamt zuständig war.
Heute war Tag 2 der Anhörung vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag in Sachen Nicaragua gegen Deutschland. Die Regierung Nicaraguas wirft der Bundesregierung vor, mit der Unterstützung Israels einen Völkermord im Gazastreifen zu begünstigen. Sie will vor allem erzwingen, dass die Bundesregierung keine weiteren Rüstungsexporte nach Israel mehr erlaubt. Heute waren die Abgesandten Deutschlands dran mit ihrer Erwiderung. Jakob Mayer.
Gut 2 Stunden lang haben Deutschlands Vertreterinnen und Vertreter in Den Haag versucht, Nicaraguas Anschuldigungen zu entkräften. Die Leiterin der deutschen Delegation, Tanja von Usler-Gleichen, erklärt nach der Anhörung vor dem Internationalen Gerichtshof IGH:
Wir haben heute dargelegt, dass wir die unbegründeten, haltlosen Anschuldigungen Nicaraguas zurückweisen und dass kein Anlass für den IGH besteht, einstweilige Anordnungen zu erlassen. Wir sind uns unseren Verpflichtungen aus der Völkermordkonvention und aus dem humanitären Völkerrecht voll bewusst und wir werden ihnen gerecht.
Die Regierung des mittelamerikanischen Landes wirft Deutschland Beihilfe zum Völkermord vor, weil die Bundesregierung Waffen an Israel liefert und Zahlungen an das Palästinenserhilfswerk ausgesetzt hat, nach Vorwürfen, einige von dessen Mitarbeitern hätten die Hamas unterstützt. Der Völkerrechtler Christian Tams hält vor Gericht dagegen. Der Zahlungsstopp habe auf den Umfang der Hilfe keine Auswirkungen. Deutschland sei mit 254 Millionen Euro in den vergangenen 1,5 Jahren der größte individuelle Geber und
7. Oktober.
Anstatt seine Unterstützung nach dem 7. Oktober einzustellen, hat Deutschland seine humanitäre Hilfe für Palästinenser in den besetzten Gebieten mehr als verdreifacht. Tams bestreitet auch Nicaraguas Vorwurf, deutsche Rüstungsexporte nach Israel begünstigten einen Völkermord. Er verweist auf die strengen Genehmigungspflichten, wobei mehrere Bundesministerien prüfen. Seit dem Hamas-Überfall hat Berlin demnach 4 Genehmigungen für die Ausfuhr von Kriegswaffen erteilt. In 3 Fällen sei es um Übungsmunition gegangen, in einem Fall um Panzerabwehrwaffen. Die gestern von Nicaragua vorgebrachten Verweise auf Artilleriegranaten oder Munition, die in Gaza eingesetzt würden, haben schlicht keinen Bezug zur Wirklichkeit. Deutschland weist das zurück. Die deutsche Seite hält Nicaraguas Vorwürfe auch rechtlich für fragwürdig und den Gerichtshof für nicht zuständig. Sie bezweifelt, dass Deutschland des Völkermordes mitschuldig sein kann, wenn das Gericht den angeblich von Israel begangenen Genozid noch gar nicht festgestellt hat. Der britische Jurist Samuel Woodsworth betont: Die Anschuldigungen könnten kaum schwerwiegender sein und die beantragten Maßnahmen haben direkte und indirekte Auswirkungen auf Drittstaaten. Gerade deshalb braucht es den echten Nachweis eines tatsächlichen Widerspruchs und eindeutig gegensätzlicher Auffassungen und nicht ein überstürztes Aufsuchen des Gerichts auf einer bestenfalls halbfertigen Grundlage. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock bekräftigt, dass Deutschland dem internationalen Recht verpflichtet sei. Das schließe Israels Selbstverteidigungsrecht ein und die Unterstützung der Palästinenser.
Weswegen wir auch von Beginn an deutlich gemacht haben, dass wir unsere eigene humanitäre Hilfe nach Gaza ausbauen. Weswegen ich ebenso wie der Bundeskanzler immer wieder deutlich gemacht haben, dass die israelische Regierung in der Pflicht ist, zwischen Hamas-Terroristen und der Zivilbevölkerung zu unterscheiden und humanitäre Hilfe nach Gaza reinzulassen.
Nicaragua hat das Gericht aufgefordert, vorläufige Maßnahmen gegen Deutschland zu ergreifen. So solle die Bundesregierung Rüstungslieferungen an Israel stoppen und die Zahlungen an das Palästinenserhilfswerk wieder aufnehmen. Mit einer Entscheidung der 16 Richterinnen und Richter wird in einigen Wochen gerechnet.
In Straßburg hingegen ist heute vor Gericht eine Entscheidung gefallen, sogar eine, die wegweisend sein könnte. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat im Fall von Schweizer Klimaschützerinnen geurteilt, dass Klimaschutz eine Frage der Menschenrechte ist und vor Gericht eingeklagt werden kann. Das könnte ein Präzedenzfall für weitere Klimaklagen sein, auch wenn heute nicht alle Klimakläger glücklich aus dem Gerichtssaal gingen. Max Bauer fasst zusammen.
Es sind 3 Klagen, die heute in Straßburg entschieden wurden. Eine ist vom Verein der Schweizer Klimaseniorinnen. 2000 Schweizerinnen, die darauf hinweisen, dass der Klimawandel besonders ältere Frauen belaste. Daneben hatten Jugendliche und junge Erwachsene aus Portugal und ein Oberbürgermeister einer französischen Gemeinde am Atlantik geklagt. Sie alle argumentieren ähnlich. Ihre Rechte aus der Europäischen Menschenrechtskonvention werden verletzt, wenn die Staaten nicht mehr gegen den Klimawandel tun. Bei Waldbränden und Überschwemmungen seien allein in ihren Heimatländern schon viele hundert Menschen ums Leben gekommen. Das Spektakuläre an der Klage der Portugiesen: Sie hatten 32 Staaten in Europa verklagt, direkt in Straßburg, ohne vorher in ihrem eigenen Land den Rechtsweg zu beschreiten, wie das sonst üblich ist. Die Klage der Portugiesen hatte heute in Straßburg keinen Erfolg. Der Gerichtshof sagt, dass die Jugendlichen nicht beliebig viele Staaten verklagen können, die über ihr Leben in Portugal keine Herrschaftsgewalt hätten. Das wäre eine zu weitgehende Haftung von Staaten für die Folgen des Klimawandels in anderen Ländern. Und in Portugal selbst hätten die Jugendlichen sich erst an die Gerichte wenden müssen. Als großer Erfolg muss hingegen die Klage der Schweizer Klimaseniorinnen gegen die aus ihrer Sicht mangelhafte Schweizer Klimapolitik betrachtet werden.
Das ist der beste Tag. Das wird Geschichte schreiben.
Das sagte die Klimaseniorin Ruth Sachser. Und in der Tat hat Straßburg sehr weitgehend geurteilt. Es gibt, so das Gericht, ein Recht aus der Menschenrechtskonvention, dass Vereine im Namen von vom Klimawandel Betroffenen einen besseren Klimaschutz einklagen können. Ein Erfolg sei das, meint Juraprofessor Gerd Winter. Er hatte in dem Verfahren verschiedene Umweltverbände als Verfahrensbeteiligte vertreten.
Ein großer Erfolg war, das Gericht erstmals in der Klage der Schweizer Klage die Verbandsklage zugelassen hat. Bisher konnten nur einzelne Personen klagen und das Gericht hat akzeptiert, Klimaschutz ist doch was anderes, Klimawandel betrifft sehr viele und da sollte man die Interessen bündeln können, aber nur in der Form von Verbänden.
Vereine, die im Namen des Klimaschutzes klagen, müssten aber bestimmte Voraussetzungen erfüllen, Juraprofessor Gerd Winter.
Das sind drei Voraussetzungen. Das erste ist, das Ziel des Verbandes muss der Umweltschutz oder Klimaschutz sein. Das zweite ist, der Verband muss schon seit einiger Zeit bestehen. Und das dritte ist, er muss so aufgebaut sein, dass er seine Mitglieder auch wirklich repräsentieren kann.
Der Straßburger Gerichtshof betont, Klimawandel ist eine gemeinsame Sorge der Menschheit. Dafür sei die Politik verantwortlich, aber komplementär auch Gerichte in den einzelnen Staaten und der Menschenrechtsgerichtshof. Die Staaten seien für die negativen Folgen des Klimawandels für Leben, Gesundheit und Lebensqualität verantwortlich und wegen der kausalen Beziehungen zwischen staatlichem Handeln oder Unterlassen und den Klimafolgen müssten Einzelne oder Vereine besseren Klimaschutz als ein Menschenrecht einklagen können.
Allzu viele enge Verbündete hat Russland nicht mehr. China aber steht noch treu an seiner Seite, auch wenn es eigenen Angaben zufolge neutral zum Krieg in der Ukraine steht. Seit Beginn der Großoffensive in der Ukraine haben Russland und China ihre Beziehungen sogar vertieft. China ist mittlerweile wichtigster Handelspartner Russlands. Seit gestern war der russische Außenminister Lavrov zu Besuch in Peking. Christoph Kober berichtet über ein Treffen zweier Partnerstaaten.
Russland und China wollen laut Sergei Lavrov das ausbauen, was sie Sicherheitskooperation in Asien und Europa nennen. Und sie wollen dafür weitere Partner suchen. Mehr als einmal haben Präsident Putin und der Vorsitzende Xi Jinping es gesagt. Russland und China sind entschlossen, alle Versuche zu bekämpfen, die die Bildung einer multipolaren Welt verlangsamen wollen. Also weg mit der globalen Führungsrolle der USA. Die, so der russische Außenminister zum Abschluss seiner Reise nach Peking, wollten Staaten in Asien und Europa ihren Willen aufzwingen. Thema während der Gespräche Lavrovs in der chinesischen Hauptstadt war auch Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine, den Moskau und Peking als die Ukraine-Krise titulieren. Chinas Außenminister Wang Yi hat gesagt, er hoffe, es gebe bald einen Waffenstillstand. China unterstützt eine internationale Konferenz zu einem gegebenen Zeitpunkt, die von der Ukraine und Russland anerkannt ist und wo alle Seiten gleichberechtigt Friedenslösungen diskutieren können. China hatte vergangenes Jahr einen eigenen 12-Punkte-Plan zur Lösung des Konflikts in der Ukraine vorgelegt. Der fordert unter anderem die, Zitat, legitimen Sicherheitsinteressen aller Staaten ernst zu nehmen. Damit bezieht sich die kommunistische Staats- und Parteiführung auf die Argumentation Russlands, sich gegen die USA und die NATO verteidigen zu müssen. Zuletzt hatte die Schweiz auf Bitten der Ukraine signalisiert, eine Friedenskonferenz ausrichten zu können. Ob Russland daran teilnehmen würde, ist nach den Worten seines Außenministers weiter unklar. Jedes Treffen ist sinnlos, das Russlands Haltung nicht nur nicht anerkennt, sondern komplett ignoriert. So lehnt es Russland etwa ab, annektierte Gebiete in der Ukraine zurückzugeben. Anfang 2022 hatten China und Russland eine, Zitat, grenzenlose Partnerschaft proklamiert, nur Tage bevor Russlands Armee die gesamte Ukraine angegriffen hat. Während es bei demokratisch regierten Staaten weitgehend isoliert ist, kann sich Russland der Unterstützung Chinas weiter sicher sein, sagt die Außenpolitik-Expertin Jessica Berlin vom Center for European Policy Analysis.
China unterstützt Russland auch diplomatisch. Die chinesische Stimme und vor allem chinesisches Geld hat Macht. Und viele Länder auf UNO-Ebene und sonst diplomatisch und wirtschaftlich sind nicht bereit, laut zu sagen, dass sie sich gegen Russlands Krieg gegen die Ukraine stellen, weil sie Angst vor Konsequenzen aus China haben.
Auch wenn US-Finanzministerin Janet Yellen zuletzt China vor signifikanten Konsequenzen gewarnt hatte, sollte die Volksrepublik Russland militärisch unterstützen. Die Worte von Chinas Außenminister klingen wenig nach Zurückhaltung. China und Russland würden noch stärker gemeinsame Interessen verfolgen, so Wang Yi, dabei die Stärken des anderen zur Geltung kommen lassen und eine Zusammenarbeit vorantreiben, von der beide Seiten profitieren. Dazu passt, der Kreml hat Berichte über einen geplanten Besuch von Machthaber Putin in Peking am Dienstag bestätigt.
Kommen wir ins Saarland. Auf dem Gelände der Graf-Häseler-Kaserne in Lebach sind Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Für die Entschärfung plant die Stadt Lebach nun Evakuierungsmaßnahmen. Oliver Buchholz berichtet.
Drei Fliegerbomben vermutet eine Fachfirma auf dem Kasernengelände nahe der Lebacher Innenstadt. In Vorbereitung auf Kanalsanierungsarbeiten wurden entsprechende Untersuchungen vorgenommen. Welche Gefahr genau von den mutmaßlichen Kampfmitteln ausgeht, ist noch nicht klar. Die Stadt Lebach plant gemeinsam mit den Hilfsorganisationen eine Evakuierung im Umkreis von 300 Metern. Das beträfe vor allem die Kaserne selbst sowie Anwohner der sogenannten Kettler-Siedlung, der Dillinger Straße und der Saloyer Straße. Die Entschärfung und Evakuierungen sind für Pfingstsonntag, den 19. Mai, terminiert. In den nächsten Wochen soll das Gelände erstmal weiter untersucht, die Bomben freigelegt und durch den Kampfmittelräumdienst untersucht werden. Je nachdem könnte auch eine frühere oder großräumigere Evakuierung nötig sein. Genaue Pläne arbeiten nun die Stadt, Experten, Polizei und Hilfsorganisationen aus. Sobald die Pläne stehen, will die Stadt die betroffene Bevölkerung weiter informieren.
Es ist kein neuer Befund. Die Bevölkerung des Saarlands schrumpft. Nun gibt es aber neue Zahlen bis 2040. Laut Berechnungen der Bertelsmann Stiftung könnte es dann nur noch 932.000 Einwohnerinnen und Einwohner geben. Felix Schneider berichtet.
In 16 Jahren soll es 5% weniger Saarländer geben. Damit hätte das Saarland den höchsten relativen Bevölkerungsrückgang unter allen westdeutschen Bundesländern zu erwarten. Erheblich negativer als der Bundestrend, dem der Bericht ein leichtes Plus von 0,6% prognostiziert. Julian Lange, Sprecher der saarländischen Landesregierung.
Die Antwort darauf ist nicht einfach und nicht in einem Faktor zu sehen. Aber natürlich ist das Thema zum Beispiel, wie schaffen wir es, Fachkräfte hier im Land zu halten? Wie schaffen wir es aber auch, Fachkräfte von außerhalb für das Saarland zu gewinnen?
Im Saarland ist der Bevölkerungsrückgang regional sehr unterschiedlich. So fällt der Rückgang im Regionalverband Saarbrücken mit -2,1% deutlich gedämpfter als im Landkreis Saarlouis mit -8,1% aus. Dieses Stadt-Land-Gefälle könne für ländliche Kreise aber auch eine Chance sein, so Petra Klug von der Bertelsmann Stiftung.
In dem Sinne, dass man Angebote schafft für jüngere Menschen, günstigeren Wohnraum, Wohnen mehr in der Natur. Voraussetzungen muss es aber auch geben dafür, dass es beispielsweise, dass man digital arbeiten kann.
Nach der Vorausberechnung soll die Zahl der Neugeborenen stark zurückgehen. Gleichzeitig steigt die Zahl der Senioren und auch der Schüler deutlich. Der Saarländische Städte- und Gemeindetag sieht die Prognose der Bertelsmann Stiftung eher gelassen, da vergangene Prognosen auch nicht so negativ eingetreten waren. Nichtsdestotrotz sieht der stellvertretende Vorsitzende Uli Meyer Handlungsbedarf beim Neubau von Schulen und Pflegeeinrichtungen.
Wir müssen ganz stark den Bereich der Entwicklungspläne für Kindergärten, Schulen im Blick behalten, dass wir da Nachholbedarf haben. Aber auch das Thema Wohnen für Ältere wird wichtig. Deswegen brauchen wir auch im Landesentwicklungsplan, auch für die Kommunen, sei es städtischer, sei es sogenannter ländlicher Raum, eben auch Perspektiven, um Neubauflächen auch auszuweisen.
Auch für die Wirtschaft im Saarland soll es erhebliche Auswirkungen geben. So geht in der Vorausberechnung die Zahl der potenziell Erwerbstätigen in 16 Jahren stark zurück, und zwar um ein Sechstel. Ein solcher Bevölkerungsschwund hat laut Industrie- und Handelskammer dramatische Auswirkungen auf Zuweisungen aus dem Länderfinanzausgleich. Frank Thomi, Hauptgeschäftsführer der IHK Saar.
Ich muss aber sagen, diese Zahlen sind für uns in der Tendenz nicht neu.
Ich weise seit Jahren auch auf den akuten Handlungsbedarf hin.
Die bundesweite Prognose basiert auf Zahlen der statistischen Landesämter und Kommunen zwischen 2006 und 2021. Darin ist die vergangene Entwicklung aufwendig vorausberechnet worden. Schwierig ist es aber, kurzfristige Zuzüge, etwa durch Flucht, einzukalkulieren.
Im Grunde ist es ein bisschen als wie so ein Frühwarnsystem. Und wenn man das Gefühl hat, okay, so möchten wir das aber nicht, dass sich das so entwickelt, dann ist man ja gefordert, Strategien zu entwickeln. Und im besten Fall, wenn diese Strategien aufgehen und man erfolgreich ist, dann stimmt das Ergebnis der Vorausberechnung nicht mehr. Sie hat aber ihren Zweck erfüllt.
Felix Schneider hat berichtet. Zum Wetter. Am Abend und in der Nacht kann es noch letzte Schauer geben, aber tendenziell bleibt es klar und trocken. Morgen ist es zunächst sonnig oder leicht bewölkt. Über die Mittagsstunden kann es zuziehen, aber gegen späten Nachmittag gibt es wieder öfter Sonne und die Höchsttemperaturen liegen morgen zwischen 12 und 16 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend. Ich bin Katrin Aue. Tschüss.